Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo, mal so eine kurze verbindliche Frage zum Einstieg, nämlich, wie lautet Ihr Lieblingsschimpfwort? Ja, bitte mal überlegen, speichern und gleich wieder rausholen. Das werden wir brauchen für das, was wir vorhaben. Das Interessanteste am Fremdsprachenlernen sind, finde ich, ja die Schimpfwörter. Ja, im Schulunterricht oder in Sprachkursen, im Kulturinstitut zum Beispiel oder auch in so VHS-Kursen sind die meiner Meinung nach sträflichst vernachlässigt. Also mindestens ein gelerntes Schimpfwort pro Session wird mich extrem motivieren, weil es doch schlichtweg sehr unterhaltsam ist. Also man muss ja auch, wenn es in den Kursen nicht vorkommt, vor allen Dingen sich derlei Fachwissen dann immer extra drauf schaffen. Und wenn das gemeinsam mit einem Hollywood-Star geht, Nicolas Cage ist das in diesem Fall, dann klingt das für mich erstmal sehr einladend. Ja, Nicolas Cage präsentiert ab heute auf Netflix nämlich die Miniserie History of Swear Words, also die Geschichte der Schimpfwörter. Kritikerin Anna Wollner hat die für uns gesehen. Und das hat für mich jetzt alles erstmal die Frage aufgeworfen, brauchen wir für dieses Gespräch jetzt eigentlich fortlaufende Zensurpiepser oder wie kann das funktionieren?
Ja, ich glaube, es wäre tatsächlich besser. Ich möchte mich wirklich vorab entschuldigen für alle Schimpfwörter, die ich in den nächsten 5 Minuten in den Mund nehmen werde, aber ich kann mich ja auf das Zitaterecht berufen. Ich zitiere nur natürlich die Serie und die 6 Wörter, die hier in den 6 Folgen seziert und auseinandergenommen werden. Und um es kurz zu machen, es geht um Fuck, Shit, Bitch, Dick, Pussy und Damn. Also Wörter, die im englischen Sprachgebrauch sehr häufig fallen und bei denen ich mich bei einigen mit einer deutschen Übersetzung auch tatsächlich recht schwer tue, weil es nicht immer ein entsprechendes Äquivalent gibt, was eben aber auch an der Bedeutung der Wörter liegt.
Wie müssen wir uns das denn jetzt vorstellen? Die Serie über die Geschichte der Schimpfwörter, moderiert von Nicolas Cage, wie funktioniert die?
Na, wenn es jemanden in Hollywood gibt, der das könnte, neben Samuel L. Jackson, dann ist es tatsächlich Nicolas Cage. Und der begrüßt uns in der ersten Folge, der Fuck-Folge, auch mit einem suffisanten Lächeln im perfekten Setting. Er steht im Anzug vor einem lodernden Kamin, daneben einen Servierwagen voller Spirituosen, neben dem schweren Ledersessel, auf den er sich dann später setzen wird. Da stapeln sich historische Bücher. Also es vermittelt so ein bisschen den Anspruch der wissenschaftlichen Authentizität. Und er wendet sich mit ernstem Blick in die Kamera und legt los.
I've had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane.
Fuck you, fuck you, fuck you.
You're cool, fuck you, I'm out. You want me to go trash your lines? You want me to fucking trash them? Then why are you trashing my scene? You are one ugly motherfucker. You have insulted me for the last fucking time. Fuck you, that's my name. Don't waste my motherfucking time. Fuck it, we'll do it live.
Und die Mucke drunter auch schön. Da 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 da.
Ja, ich glaube, ich muss das jetzt auch gar nicht übersetzen, nee. Aber Schauspieler, wie Cage einer ist, die haben das Fluchen als gestalterisches Mittel für ihre Rollen und auch wir im Alltag können mit Schimpfwörtern Dinge ausdrücken. Fuck, um das es in der ersten Folge geht, ist da auch noch recht ambivalent und kann die volle Bandbreite menschlicher Emotionen abdecken, nämlich Schmerz, Unglaube, Wissen, alles in der wunderschönen Silbe. Fuck.
Also okay, ein Wort und eine Folge dann, das ist das Prinzip. Und wie gehen diese einzelnen Folgen an die Schimpfwörter ran? Also wie bauen die diese Erzählung auf?
Immer auf die gleiche Art und Weise, mit so einem akademischen und einem komödiantischen Ansatz parallel montiert. Comedians reden über ihre Beziehung zum Schimpfwort, Sarah Silverman zum Beispiel, Patty Harrison oder Joel Booster, aber auch gestandene WissenschaftlerInnen, die sich historisch oder etymologisch den Wörtern annähern, die erklären, wie die Wörter zu dem geworden sind, was sie heute sind, wie sich die verschiedenen Definitionen über die Jahrhunderte verändert haben, die räumen auch mit Urban Legends auf. Zum Beispiel, dass das Wort Fuck von einem offiziellen Brief abstammt, den man früher vom König brauchte, auf dem stand Fornication under consent of the king, also dass verheiratete Paare im Mittelalter den Segen vom König brauchten, den schriftlichen. Das stimmt aber gar nicht. Das ist eine Urban Legend, genauso wie das Wort Shit nicht kein Akronym für Ship High in Transit ist. Und neben diesen historischen Begriffen Erklärungen gibt es aber auch popkulturelle Entwicklungen, wie zum Beispiel Fuck the Police oder was für einen Einfluss das Wort Fuck auf Filme hat. Und da geht es tatsächlich von einem Schweinchen namens Babe bis zum Brautalarm. Fun Fact am Rande, der fluchendste Schauspieler aller Zeiten ist nicht etwa Samuel L. Jackson oder gar Nicolas Cage, sondern Jonah Hill, denn der hat allein in Wolf of Wall Street 107 Mal Fuck gesagt. Und das erste Mal unzensiert im Fernsehen war das Wort, wie hätte es anders sein sollen, 2004 bei South Park.
Also die Fuck-Folge können wir schon mal gepflegt auf unsere Watchlist setzen als sehenswert bisher, aber gilt es für die anderen Folgen beziehungsweise für die anderen Wörter auch? Sind die auch so stark wie die Fuck-Folge?
Das schwankt tatsächlich so ein bisschen. Das ist, kann aber auch einfach an dem Problem mit der deutschen Übersetzung liegen, beziehungsweise dieser Transferleistung. Das Wort Dick zum Beispiel ist ja bei uns relativ harmlos. Im Amerikanischen bedeutet es aber Penis und ist auch ein Vorname. Und das Einzige, was ich aus der Folge mitgenommen habe, dass es mal einen schmutzigen Wahlkampf um einen republikanischen Kongressabgeordneten gab, der Dick Sweat hieß, also übersetzt sowas wie Penisschweiß. Das ist schon sehr pubertärer Humor. Die stärkste Folge war für mich die Folge über das Wort Bitch, denn da geht es gar nicht so sehr um den Ursprung, sondern um die Tragweite. Denn das Wort Bitch kann unter anderem sexistisch sein, rassistisch, aufbauend. Es kann aber auch ein Angriff sein oder lustig gemeint sein. Und es kommt darauf an, wer es zu wem in welcher Situation sagt und in welcher historischen Zeit. Denn das Wort Bitch und die Rezeption, die haben sich einfach sehr, sehr gewandelt.
I have a boy and a girl and they both use bitch all the time. Like bitch. And it's just what they call their friends. For me, it's still a bad word and something you don't call women.
It does disturb an older generation that feels that they had to fight for respect and that there's something ultimately disrespectful about the word bitch.
I don't think we can ever fully reclaim the word bitch, unfortunately, because it's a man's world. We may think we've reclaimed it, but then they'll have a little man group and say it to their friends. But people like Lizzo and myself are doing their best to make it sound good.
Ja, so. Die Folge geht tatsächlich sehr in die Tiefe und kaschiert, dass ein paar der anderen Folgen wie so ein zu lang gewordenes YouTube-Erklärvideo wirken, das aufgrund des Titels ja so ein bisschen auf Clickbaiting aus ist.
Haben Sie ein neues Verhältnis zu Schimpfwörtern gewonnen durch die Sichtung dieser Serie?
Ich fluche jetzt, glaube ich, noch lieber, weil ich weiß, wo die Wörter herkommen und mein Lieblingsschimpfwort, und ich zitiere aus der Serie, ist natürlich Fuck. Und da heißt es, das sei das Tom Hanks des Schimpfwortes. Es kann alles machen, überall sein, und wir haben es trotzdem nie über.
Die Geschichte der Schimpfwörter, präsentiert von Nicolas Cage, ist ab heute auf Netflix zu sehen. Das Lieblingsschimpfwort von Nicolas Cage ist übrigens Horse Shit. Und ich habe starke Sympathien für Luftpumpe. Danke, Anna Wollner. Da muss man also zwischen den Zeilen lesen, die versteckten Botschaften sehen. Vielleicht ein bisschen so, wie die Klatschblätter das bei den Royals machen, wo gefühlt ja jeder Punkt auf dem Kleid, jede um Millisekunden hochgezogene Augenbraue, jeder um Nanomillimeter eingerissene Fingernagel eine tiefere Bedeutung zu haben scheint. Deswegen scheint es mir ja wiederum recht sinnvoll zu sein, sich als Betroffene oder Betroffener diesem Zirkus, diesem permanenten Leben unterm Brennglas zu entziehen, insoweit das irgendwie möglich sein kann. Und das ist ja offensichtlich eine Motivation gewesen für Prinz Harry und seine Frau, Schauspielerin Meghan Markle, zu entscheiden, wir wollen ein Leben ohne Königshaus und wir gehen in die USA. Das haben sie nun getan, aber wie funktioniert das nun und wie definiert man sich als ehemals royales Paar in der Öffentlichkeit neu, die in Teilen ja immer noch nach Klatsch und Informationen geradezu giert? Vielleicht ist der neue Harry und Meghan Podcast so eine Maßnahme, um öffentlich einerseits sichtbar zu sein, aber andererseits irgendwie auch seine Ruhe zu haben.
Should we start? No? Ladies first?
No, say it, because I think it sounds really nice with your accent.
What, Archwell Audio? Archwell Audio.
I mean...
Really?
Shall we?
Yeah, let's do it. Hi guys, I'm Harry.
And I'm Meghan.
Ja, und Kulturjournalist Robert Rothefer in London, der hat sich diesen Harry und Meghan Podcast für uns angehört. Über eine halbe Stunde, ne?
Ja, stimmt. Allerdings, den habe ich mir angehört. Mehr als eine halbe Stunde meines Lebens drauf verschwendet. Aber ich würde ja zuerst gerne noch über diesen winzigen Ausschnitt sprechen, den wir jetzt gerade gehört haben, weil da steckt ja eigentlich schon unglaublich viel drin, was also die Marke Harry und Meghan angeht. Weil die beruht ja grundsätzlich auf dem von so Boris Johnson in den letzten Jahren international popularisierten britischen Prinzip des Have your cake and eat it. Also der Kuchen, den Harry und Meghan in diesem Fall sowohl essen als auch behalten wollen, ist, dass sie einerseits sind sie das progressive Paar, also sie ist die Feministin, er ganz der neue Mann. Aber gleichzeitig spielt er auch den ritterlichen Prinzen und sie natürlich den Film- und Fernsehstar. Also deswegen sagt er, wir haben das jetzt gerade gehört in seiner besten Hugh Grant-Akzent-Imitation, so leicht verlegen stotternd, sollen wir anfangen? Ladies first. Und das ist also die Aufforderung an sie, selbstbewusst voranzugehen als Feministin. Andererseits aber auch wieder ein sehr traditionelles Verleihen des Vortritts, so wie es sich gehört. Und sie löst dann dieses eigenartige Problem, indem sie ihm den Vortritt gibt. Aber ihr Argument ist wieder, er habe ja so einen tollen Akzent. Und dazu muss man wissen, dass der britische Akzent in den USA, das ist ja der Zielmarkt dieses Podcasts, vor allem so zumindest klischeeweise als unschlagbares Aphrodisiakum gilt. Also das Gerücht ist ja immer, dass ein Brite, zumindest erzählen sich das die britischen Männer immer selbst, dass sie nur den Mund aufzumachen brauchen in den USA und dann fliegen ihnen schon die Frauenherzen zu oder halt auch Männerherzen.
Okay, ja. Also wenn jetzt schon die Analyse des Hallo-Sagen-Stoff für so eine Hauptseminararbeit bietet, dann müsst ihr ja erst die ganze halbe Stunde eine Stoff für eine Habilitation bieten, oder?
Ja, eben enttäuschenderweise nicht, weil es fängt stark an und lässt stark nach. Also wir haben ja gehört, dass Harry und Meghan mit Menschen verschiedenster Hintergründe sprechen wollen in diesem Archwell Audio Podcast. Und das stimmt wohl auch. Also Elton John, die demokratische Politikerin aus Georgia, Stacey Abrams, der Autor Matt Haig, der Londoner Spoken Word-Künstler George the Poet, Deepak Chopra, James Corden, die Tennisspielerin Naomi Osaka. Das sind natürlich tatsächlich ist eine farbenfrohe Runde von Prominenten allerdings, würde ich sagen. Die, also Namen, die nicht unbedingt zum Showbiz alle gehören, aber sie sind doch bekannte Namen, die jetzt öffentlich präsent sind. Und eigentlich machen Meghan und Harry genau das nicht, was sie versprechen. Sie sprechen nämlich nicht mit, sie reden nicht mit denen, sondern sie lassen sie einfach erzählen. So nach dem Motto, erzähl was über 2020 oder wie wird 2021. Das ist eine ziemlich durchproduzierte, ziemlich steife Affäre eigentlich und oft unterlegt so mit dieser Motivations-Soundtrack-Musik. Und interessanterweise fand ich ja, dass der untrainierte Harry etwas zwangsloser und besser wirkt als die Schauspielerin Meghan. Die klingt mehr gescriptet. Ich habe noch einen kleinen Ausschnitt geschickt, falls wir uns den anhören wollen.
Das machen wir.
And that's what this project is all about. To bring forward different perspectives and voices that perhaps you haven't heard before. And find our common ground. Because when that happens, change really is possible.
And you know, this is also a moment to celebrate kindness and compassion. Something we saw in so many places this year.
Freundlichkeit und Mitgefühl wollen sie vermitteln, das sagt Meghan Markle. Und Harry sagt, es ginge darum, Stimmen hörbar zu machen, die wir sonst vielleicht nicht hören würden. Gelingt das?
Naja, ich nehme an, in den USA ist George the Poet zum Beispiel nicht so bekannt, aber in Großbritannien war er vor Weihnachten immerhin das Gesicht der Coca-Cola-Werbung. Und natürlich kommt es in diesem Fall auch darauf an, was denn diese Stimmen auch wirklich zu sagen haben. Und das ist in diesem Fall dann wirklich so flach, dass man vor dem geistigen Auge ein No-Politics-Schild blinken sieht. Das, also ich meine, in Georgia zum Beispiel, wir wissen es gerade, Wahlkampf, aber Stacey Abrams zum Beispiel nimmt in ihrem Beitrag darauf nicht einmal Bezug.
Nun ist dieser Podcast ja nur ein Teil der öffentlichen Aktivitäten von Meghan und Harry, die worauf insgesamt jetzt eigentlich abzuzielen scheinen, also auch jetzt der Podcast, Selbstvermarktung?
Ja, Selbstvermarktung, aber man könnte auch fairerweise sagen, es geht irgendwie darum, die öffentliche Wahrnehmung nach den eigenen Regeln zu verwalten. Also Meghan Markle hat ja zum Beispiel Ende November in der New York Times einen im Vergleich zu diesem Podcast eigentlich ziemlich explizit politischen Artikel veröffentlicht, in dem sie sich mit dem Trauma ihrer eigenen Fehlgeburt auseinandersetzt und das also aber auch als Aufhänger für andere Themen verwendet. Und man könnte jetzt sagen, sie instrumentalisiert ja genau das intimste Privatleben, das sie ja eigentlich vorgeblich schützen wollte. Aber andererseits könnte man zu ihrer Verteidigung wieder einwenden, sie kontrolliert dabei selbst eben die Erzählung. Das ist der Unterschied. Und Archwell Audio, so heißt der Spotify-Podcast eben, der kriegt ja seinen Titel auch wieder von dieser Wohltätigkeitsorganisation, die beiden gegründet haben, die auch Archwell heißt und wiederum nach ihrem Sohn Archie benannt ist. Und den hört man dann auch gegen Ende des Podcasts glucksen und kichern und so. Auch wieder komische Sache. Ne? Es hat ja immer geheißen, man will die Medieneinblicke in das Leben des Kindes unterbinden. Und dann wird aber genau das verkauft. Also es wird ein gewisser Voyeurismus ermutigt, aber zweckgebunden verwertet. Ja, und ein Teil dieses Zwecks ist wohl auch das, also Harry und Meghan verzichten jetzt eben auf die königliche Apanage, aber sie müssen auch Geld verdienen. Und der Deal bei der Royal Family ist ja, dass die britischen Steuerzahlen für die Royal Family bezahlen, also ganz schön viel, rund 80 Millionen Euro haben sie letztes Jahr für die Royal Family bezahlt. Und die Royals bieten dafür den Glamour, der dann auch im Tourismus sozusagen verwertet wird. Und das heißt immer, das ist eigentlich ein Gewinngeschäft, kann man sich jetzt schwer ausrechnen. rechnen, wie viele Leute deshalb nach London oder Windsor fahren, weil es diese Familie wirklich gibt und die auch regiert, der Form halber. Aber die Royal Family ist in dieser Sache, würde ich sagen, sowas wie eine Art verstaatlichte Industrie, die aber in schwieriger Zusammenarbeit mit privat geführten Medien funktioniert. Und im Fall Harry und Meghan wiederum ist das so eine Art Outsourcing dieser königlichen Prominenz, also eine Art Privatisierung des Verhältnisses zwischen den Royals, den Medien und dem Publikum. Das Publikum, das sind dann eben nicht mehr Untertanen, sondern Konsumentinnen und Konsumenten, die Unterhaltung verlangen können. Ne? Und im Moment ist Archwell Audio auf Platz 2 der Spotify-Charts. Man wird sehen. Aber wenn man eben auf diese erbliche Prominenz verzichtet, dann müsste eigentlich dieses Modell, wenn man ganz genau ist, mit dieser Generation auch zu Ende gehen. Aber das wird es, wage ich vorauszusagen, sicher nicht. Weil auch Archie wird, wenn er älter ist und mehr sprechen kann, verwertbare Prominenz ererben und genießen. Also auch er wird, glaube ich, seinen Kuchen behalten.
Mal gucken, vielleicht sprechen wir über seinen Podcast ja auch noch in 20 Jahren. Genau. Jetzt haben wir erstmal über Archwell Audio gesprochen. Das ist der Podcast von Prinz Außerdienst, ne? Muss man sagen. Prinz Außerdienst,
ja,
Harry.
Ja, eigentlich schon, ja.
Und seiner Frau Meghan Markle. Für Deutschlandfunk Kultur gehört und analysiert hat diesen Podcast Robert Rothiffer in London. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Online-Lexikon Wikipedia feiert im Januar 20-jähriges Bestehen und aus diesem Anlass läuft auf Arte nun die Dokumentation Das Wikipedia-Versprechen. Wikipedia startete mit dem Vorsatz, das Wissen der ganzen Welt für die ganze Welt zugänglich zu machen und ist schnell zu einer der meist aufgerufenen Seiten geworden. Jascha Hannover, einer der beiden Macher der Dokumentation, erinnert sich an die Anfänge des Online-Lexikons und sagte auf Deutschlandfunk Kultur:
Die Wikipedia galt dann nicht als seriöse Quelle und wenn man die zitiert in Hausarbeiten oder dergleichen, dann war das ein Problem. So ab 2010 hat ja die Wikipedia wirklich das hingekriegt, die Qualität massiv zu verbessern, zumindest rein die faktische Qualität. Also selbst Leute, die vor 10 Jahren noch ziemlich gegenüber der Wikipedia gewütet haben, waren jetzt irgendwie relativ milde gestimmt. Das Interessante, was wir gemerkt haben eigentlich im Prozess der Dokumentation, ist, dass die schärfsten Kritikerinnen und Kritiker der Wikipedia mittlerweile die Leute sind, die selbst bei der Wikipedia aktiv sind.
Jascha Hannover. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Parzinger, hat sich gegen die Forderung des Deutschen Kulturrats ausgesprochen, dass im neuen Stiftungsrat nur noch der Bund und das Land Berlin sitzen sollten. Im Deutschlandfunk Kultur sagte Parzinger, er habe die gesamtstaatliche Trägerschaft immer als einen positiven Mehrwert gesehen, den er gern erhalten wolle. Die Länder müssten das aber auch wollen. Der Deutsche Kulturrat hatte sich gestern dafür ausgesprochen, dass dem Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz nicht mehr Vertreter aller Bundesländer angehören sollen. Stattdessen sollte es einen Beirat geben, der verschiedene gesellschaftliche Gruppen repräsentiert. China hat die USA als den weltweit größten Kinomarkt abgelöst. Zwar waren aufgrund der Corona-Pandemie auch in China rund 70.000 Kinos wochenlang geschlossen, doch seit dem Sommer läuft der Spielbetrieb wieder weitgehend normal. Steffen Wurzel.
Nach Zahlen der staatlichen Filmbehörde in Beijing wurden 2020 in China insgesamt Kinokarten im Wert von 20,4 Milliarden Yuan verkauft. Umgerechnet sind das rund 2,5 Milliarden Euro. Im Vergleich zu 2019 ist das zwar ein heftiges Minus von rund 70%, aber in den USA waren die Kinos vergangenes Jahr im Schnitt noch länger geschlossen als in China. Deswegen gingen die Einnahmen amerikanischer Kinos noch stärker zurück, um rund 80%, auf umgerechnet rund 1,9 Milliarden Euro. Das berichten US-Medien wie der Hollywood Reporter.
So Steffen Wurzel.
Deutschlandfunk Fensterblickkultur ist hier. In Zeiten der Quarantäne finden wir uns ja öfter mal vor dem Fenster nach draußen wieder. Wir schauen durchs Fenster auf die Straße, zu Hause, in Momenten, die wir sonst draußen gewesen wären. Sehen sprechende Menschen in Bildschirmfenstern über die 4386. Konferenzschalte. Wahrscheinlich waren insbesondere so viele Bildschirmfenster noch nie. Was macht das mit uns? Wie verhandeln wir über Fensterblicke unser Verhältnis zur Welt? Das reflektiert der Schriftsteller Fabian Saul in unserer Serie Fensterblicke.
Fensterblicke. Im Frühling 2020, als es kurz so aussieht, als sei der schlimmste Teil der Pandemie vorbei,
veröffentlicht die Band Eau de Seine aus Bordeaux das Video zu ihrer neuen Single Hardcore. Es reiht sich ein in die vielen Musikvideos aus diesem Jahr, die mit Material von Fans aus der Quarantäne, Zoom-Choreografien und Lockdown-Karaoke arbeiten. Das Video zu Hardcore aber ist ganz einfach. Es sind die Blicke der Fans der Band aus ihren Fenstern. 5000 Fenster kommentarlos zusammengeschnitten.
Il y a des choses que je comprends pas. Pourquoi les roses ne parlent pas?
Und war es nicht so? Im Frühling standen Menschen am Fenster und klatschten in die Nacht. Für die Menschen, die jetzt alle zusammenhielten, aber irgendwie auch in eine Leere. Irgendwie füreinander, aber isoliert. Am Fenster gegenüber schwimmen Menschen durch ihre Wohnungen in Blasen und Realitäten, die wir nur ahnen können. Und Monate später ist von der Solidarität nicht viel geblieben. Sie ist nicht angekommen in der Lebensrealität derer, für die im Frühling geklatscht wurde. Wieder steht das System an der Belastungsgrenze, das heißt, die Menschen, die dieses System ausmachen. Und diese sind nicht im Homeoffice. Die Website Windowswap Fenstertausch wurde im Frühling 2020 gegründet. Die Website ist ganz einfach, ein Button, auf dem steht, öffne ein neues Fenster irgendwo in der Welt. Und wir schauen mit einem Klick durch das Fenster anderer Menschen. Die Intimität dieses schlichten Kinos ist bewegend. Wenn die Sonne aufgeht in Teheran oder ein Gewitter in Tokio zu sehen ist und manchmal einfach eine schlichte Hauswand in New York. Doch so einfach ist es nicht, denn nach wenigen Minuten auf Windowswap merkt man, dass die meisten Blicke aus Wohnungen der Mittelschicht oder noch wohlhabenderer Menschen stammen. Menschen, die im Homeoffice bleiben können, schauen anderen dabei zu. Schauen wir also wirklich aus einem neuen Fenster in eine andere Realität oder bleiben wir in unserer Bubble? Windowswap bringt das Fenster, aus dem wir schauen, zusammen mit dem Fenster des Browsers. Die Website bedient beides. Das Kontemplative, manchmal surreale, Entrückte der Welt hinter der Scheibe und gleichzeitig das Gefühl, verbunden zu sein, in der gleichen Situation zu sein. Aber genau da liegt die Illusion. Wir sprechen von einem Lockdown, von Homeoffice, aber eigentlich waren nur 21% der Bevölkerung tatsächlich im Homeoffice. Von welchen Realitäten gehen wir also aus? Was wissen wir von unserer jeweiligen Lebensrealität? Und gibt es so etwas wie aufrichtige Solidarität miteinander, die über performativen Aktivismus hinausgeht? Der Blick aus dem Fenster kann diese politischen Fragen, diese Klassenfragen eröffnen. Denn der Blick aus dem Fenster stellt die Frage nach unserem Verhältnis zur Welt, die uns umgibt. Wir öffnen ein neues Fenster im Browser. In einem weiteren Lockdown-Video des Jahres 2020 fragt die Sängerin Coffee, wohin gehen wir, wenn der Lockdown vorbei ist? Ich weiß, du kannst mich fühlen. Ich weiß, ich kann dich fühlen. Also, wohin gehen wir jetzt?
Il y a des choses que je comprends pas. Pourquoi les roses ne parlent pas? Dans ton jardin secret pourtant.
Tja, wenn das nur so einfach zu beantworten wäre, ne? Fensterblicke, die Welt vor und hinter der Scheibe. Fabian Saul haben Sie gehört und die Serie Fensterblicke von Fabian Saul, die begleitet Sie über 8 Folgen im Deutschlandfunk Kultur und das war die erste.
Gestalten. Architektur und Design.
Heute mit Marietta Schwarz und dem Hype um Wandfarben.
Kürzlich bekam ich von einer Freundin ein Foto aus dem Baumarkt geschickt. Wandfarben für eine harmonisch vollendete Raumwirkung, so wurden sie beworben, mit erlesenen Porzellanerden und Champagnerkreide. Die Farben heißen Flügel in Smaragd, Nebel im November oder Hüterin der Freiheit. Das Fabrikat Alpina, ausgerechnet jener Hersteller, der über Jahrzehnte für reines Weiß an der Wand stand.
Deutschland ist ja klassisch ein Mietmarkt. Ja, du musst die Wohnung weiß gestrichen zurückgeben. Aber trotzdem, und das ist ja das Tolle daran, haben einfach, glaube ich, die Menschen gemerkt, mit wie viel weniger Aufwand und auch also finanziell und auch sonst du in einen Raum Gemütlichkeit, Atmosphäre, ein anderes Licht bringst,
sagt die Ex-Schauspielerin und Kunsthistorikerin Annika Murjan, die für ihren Familienbetrieb Caparol vor 4 Jahren ebenfalls eine Kollektion mit hochpigmentierten Wandfarben herausbrachte, die Caparol Icons. Ein Silbergrau heißt dort Disco Ball, ein kräftiges Blau in Anlehnung an die Europaflagge Ode to Joy.
Dann haben wir einen Ton in den 80ern, der heißt Skater. Und der ist inspiriert an dieser porösen Oberfläche, die auf Skateboards ist, die ja so dunkelblau-grau ist.
Namensgebung nach strengem Konzept und Recherche, sagt Annika Murjan. Man habe sich auf die Nachkriegszeit konzentriert und geschaut, welche Farbe welches Jahrzehnt charakterisiert.
So haben diese Farben eben eine Assoziation zu teilweise Objekten und jedem fällt dazu was anderes ein und das soll einfach so ganz viele Türchen öffnen und soll sozusagen entweder auch ein Gesprächsthema sein, dass du da gerne drüber sprichst mit deinen Freunden, wenn die kommen, oder aber auch für dich nochmal sozusagen so eine fantasievolle Ebene haben.
Wohnen, sagt Unternehmerin Murjan, werde immer wichtiger. Ein schönes Zuhause löse das Auto allmählich als Statussymbol ab. Viele halten deshalb das Gewese um Wandfarben für prätentiös und posch. So wie Margarete Stokowski, die sich über den toten Lachs für viel Geld auf Twitter aufregte, den Dead Salmon von der britischen Farbenfirma Farrow & Ball. Die hat nämlich mit den edlen Farben und den schrägen Namen angefangen.
Dead Salmon ist ja, man kann es poetisch nennen, man kann es aber auch mutig nennen.
Nee, ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich gut, weil wir übersetzen es mit totem Lachs. Das ist aber Quatsch. Der Engländer sagt zu einer Farbe oder einer Oberfläche dead, wenn sie ganz tuchmatt ist.
Da wird gerade Farbe gemischt, ne?
Das ist jetzt, wird jetzt gerade gemischt, die Farbe. Okay.
Andreas Tonsor verkauft in seinem Berlin-Charlottenburger Geschäft seit 2008 Farrow & Ball Farben. Also eine ganze Weile, bevor Schöner Wohnen, Alpina oder Caparol Icons überhaupt an blumige Farbnamen dachten. Bei den Engländern, sagt er, sei es umgekehrt. Sie entdecken zuerst den Farbton in der Natur, mischen dann die Farbe und erinnern mit dem Namen an den Fundort. Stiffkey Blue zum Beispiel, das einzigartige Dunkelblau eines Priels im Wattenmeer. Oder Vevet.
Da sind die Leute an der Südküste Englands an den Strand gegangen, im Morgengrauen, und haben zufällig, wahrscheinlich zufällig, ein Spinnennetz gesehen, wo Tau von der Nacht noch dran war und haben den dann Vevet getauft.
Ob's wahr ist oder nicht, spielt am Ende keine Rolle. Das Marketing zielt auf eine ganz bestimmte Käuferschicht ab. Der Baumarktkunde fühlt sich vor dem Alpina-Regal vielleicht an seinen Lieblingstee aus dem Supermarkt erinnert, der heutzutage auch nicht mehr Kräutertee, sondern Zeit zum Träumen heißt. Die höheren Töchter und Söhne der Republik sind anfälliger für die Farben von Anna von Mangold, der junge Baron oder Buddenbrook. Denn am Ende ist es so, wer die feinen Farbunterschiede an der Wand nicht erkennt, erkennt sie wenigstens am Namen. Distinktion ist alles, selbst wenn demnächst wieder jemand als Gegenreaktion nach Rahl 9016 verlangt, dem schnöden Verkehrsweiß.
Nee, das will ich jedenfalls nicht haben. Lieber so ein tropisches Grün für den räumlichen Regenwald-Eskapismus in Corona-Zeiten.